Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, dass man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar.
Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
6 Denkfehler, die Immobilieneinsteiger machen. Ich will nicht, dass du genau daran scheiterst und deshalb gehen wir sie einmal durch in diesem Video. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Also jetzt kommen 6 Denkfehler bzw. 6 Bedenken und wir haben jetzt mittlerweile ja viele hunderttausende Menschen beim Immobilienkauf begleitet, selber eben sehr viele Wohnungen gekauft für die Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau. Und am Anfang, und das ging uns auch so, hat man dieselben Denkmuster, vielleicht Denkfehler und Bedenken im Kopf, die einen eben davon abhalten, das zu tun. Das Video ist der dritte Teil einer kleinen Serie, die ich gerade mache, wo es darum geht, unser Buch, die Do-it-yourself-Rente, da ist eben ja Schritt für Schritt erklärt, wie man Immobilien kauft, eben eine Wohnung, die sich von selbst abzahlt zur Altersvorsorge und das ist quasi eine kleine begleitende Videoserie. Ich habe mir gerade eben das nächste Kapitel im Buch durchgelesen und kommentiere das jetzt mit mittlerweile paar Jahren Erfahrung. Das Buch haben wir vor einigen Jahren geschrieben, jetzt ist die zweite Auflage da und das ist der Anlass. Das heißt, es geht dann weiter in der Serie. Du kannst einfach suchen nach DIYR, also die Do-it-yourself-Rente, bei uns auf dem Podcast, im YouTube-Kanal, wenn du der Serie folgen möchtest. Also jetzt ganz wichtig, bevor ich über die 6 Bedenken rede, weil das sind 6 Denkfehler, vielleicht auch Mindset, 6 Denkmuster, die man hat, die einen abhalten davon, Immobilien zu kaufen. Es gibt logischerweise echte und sehr reale Risiken, wenn man sein Geld in Immobilien investiert. Im nächsten Teil geht es dann speziell um die Risiken, wie man damit umgeht und sich davor schützt. Jetzt aber erstmal zu den Denkfehlern. Punkt Nummer 1, Mietnomaden. Das ist so das Erste, was ihr vielleicht hört. Ihr beschäftigt euch mit Immobilien, überlegt, eine Immobilie zu kaufen und sie zu vermieten. Dann erzählt ihr das irgendwie euren Freunden, Bekannten, Familien, die sagen, oh mein Gott, also wenn du da dann noch einen Mietnomaden drin hast, einen Mieter, der nicht zahlt, dann hast du ja ein großes Problem. Grundsätzlich ist das natürlich auch so. Man muss ja seine Einnahmen auf jeden Fall sicherstellen. Aber dieses Schreckgespenst, Mietnomade, Messi-Wohnung, katastrophale Zustände, logischerweise gibt es das. Aber das haben wir im Buch geschrieben, die Zahl ist ein bisschen älter, aber von damals noch, auf 22 Millionen Mietverträge in Deutschland kommen 15.000 echte Mietnomaden. Ne? So, und jetzt muss man mal gucken, ein Mietnomade ist ja jemand, der das wirklich auch bewusst versucht auszunutzen. Also geht es darum, der geht in eine Wohnung, bezahlt dann nicht und geht dann nicht aus der Wohnung raus. Und dann ist das ein sehr aufwendiger und langer Prozess, bis hin zu einer Räumungsklage zu kommen, diesen Mieter wirklich rauszubekommen. So, ist aber im Prinzip ganz einfach, mit diesem Thema umzugehen und es sollte dich nicht davon abhalten. Also eine Wohnung, die sehr günstig angeboten ist, die erstmal in einem, sagen wir mal, schlechten bis Messi-Zustand ist, das ist erstmal kein Problem und ist auch davon zu trennen. Ein Messi ist was anderes wie ein Mietnomade. Bedeutet nur schlechter Zustand der Wohnung. Okay, ja, das weißt du beim Ankauf, das muss sich im Preis widerspiegeln, eine Entrümpelung Ist vielleicht manchmal teurer, als man denkt, aber nicht so teuer, wenn du dafür die Wohnung nachher deutlich günstiger bekommst, weil die sonst niemand kaufen will oder du eben günstiger rankommst, dann ist das möglicherweise sogar ein sehr, sehr gutes Geschäft. Wir haben viele und die allermeisten Wohnungen mit einem sehr schlechten Zustand gekauft. Zweiter Punkt dann eben Mietnomade, also jemand, der einfach die Miete nicht bezahlt, aber drin bleibt. Ja, das kannst du logischerweise ganz einfach beim Ankauf prüfen. Also du übernimmst schon das bestehende Mietverhältnis, du übernimmst den bestehenden Mieter, du kannst dir bescheinigen lassen vom Vorvermieter, vom Verkäufer, hat er immer bezahlt. Du kannst auch seine Bonität angucken und dann eben, und das ist das Wichtigste, um mit diesem Thema umzugehen, wenn du einen neuen Mieter auch reinholst in deine Wohnung, musst du natürlich selbst eine Bonitätsprüfung durchführen. Und ein Mietnomade, der das wirklich machen will und sozusagen professionell macht, der hat mit Sicherheit keinen guten Schufa-Score. Also lass dich nicht davon verunsichern, das ist einfach nur eine Sache, die du wissen musst, dass es die gibt und auf die du entsprechend reagieren musst, sagen wir mal, in deinem Prozess und wie du damit umgehst. Zweiter Denkfehler, zweiter Fehler im Mindset, zweites Bedenken, das dich vielleicht davon abhält, Immobilien zu kaufen: Du musst Experte sein. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, Ahnung von der Materie zu haben. Wir tun hoffentlich viel dafür mit unserem YouTube-Kanal und dem Podcast und allem, was wir so machen seit vielen Jahren, dass mehr Menschen mehr Ahnung davon bekommen. Wir haben angefangen, wir hatten gar keine Ahnung von Immobilien. Stefan und ich haben beide Wirtschaftsinformatik studiert, das hat nichts mit Immobilien zu tun. Wir haben uns dann Wissen angeeignet und haben dann entsprechend Experten auch hinzugezogen. Und das, glaube ich, erstmal der springende Punkt. Also setz dich an den Driver's Seat, verstehe, wie Immobilieninvestments funktionieren, verstehe, wie Immobilien funktionieren. Aber hab nicht das Gefühl, du musst der Experte für alles sein. Du bist der Investor. Was macht der Investor? Der Investor trifft Entscheidungen. Aber er hat ein Expertenteam, das er befragt, ja, und das hört sich größer an, als es ist. Also, wenn du mit einem Banker sprichst, dann kennt der sich natürlich mit der Finanzierung am besten aus. Der Notar in Deutschland, eine super Institution, ja, der Notar stellt sicher, dass der Prozess komplett rechtssicher abläuft, dass du eine Immobilie kaufen kannst. Dem kannst du Fragen stellen. Der muss dir quasi erklären, was du denn da eigentlich gerade tust. Bei Sanierung hast du die Handwerker. Muss natürlich, ja, wenn du zwei, drei Handwerker miteinander vergleichst, dann Konkurrenz belebt das Geschäft, aber grundsätzlich kann dir ein Handwerker sagen, was er mit dem Boden machen muss und wie viel das kostet und so. Dann gibt es Gutachter und du musst jetzt nicht ein riesen Gutachten erstellen, aber du kannst einfach regional anschreiben und einen Gutachter fragen, ob er mal 2 Stunden mit dir zum Beispiel zu einer Immobilie mit hingeht, wenn du dir unsicher bist, und dann kann er dir technisch Dinge erklären. Es gibt die Hausverwaltung, die arbeiten manchmal langsam, sind nicht so zuverlässig, gibt auch sehr gute und sehr zuverlässige, aber am Ende, wenn du eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kaufst, ist die Hausverwaltung verantwortlich dafür, dass dieses Haus in Schuss gehalten wird. Und die muss sich um eine Dachsanierung kümmern, du musst da nicht der Experte sein. Trotzdem, das Wissen zu haben ist gut, tiefer reinzugehen ist wichtig, aber du musst nicht all das Spezialwissen bei dir haben, bevor du eine erste Wohnung kaufst. Sei einfach bereit zu lernen. Ich glaube, das ist im Leben unfassbar wichtig. Bei allem, was man tut, mach das nicht blind. Sei bereit zu lernen und ganz speziell im Immobilienbereich, sei bereit, mit Menschen zu sprechen. Das ist nicht nur Lesen von Dingen, sondern es ist einfach mal ein bisschen rumtelefonieren. Man kommt dann unglaublich viel mehr Informationen ran, wie man denkt, Konkretes auf die einzelne Immobilie bezogen. Und was du sonst so an Fachwissen brauchst, das kannst du logischerweise auch hinterm Rechner dann aneignen. Aber der Kontakt zu Menschen, zu Leuten, die Dinge tun, der wird ganz entscheidend und hilfreich für dich sein, ohne dass du selber der Experte sein musst. Also du kannst das, du bist der Investor, der entscheidet, aber du fragst Leute, die wirklich Spezialwissen und Expertenwissen haben. Bedenken Nummer 3, Denkfehler Nummer 3, das kostet viel Zeit. Ist vielleicht gar kein Denkfehler, ist vielleicht auch wichtig, erstmal da so ranzugehen. Immobilien an sich in dieses Thema zu starten, tatsächlich kostet es viel Zeit. Also ist so ein bisschen ja und nein. Der Aufwand, bis du eine Immobilie gefunden hast, bewertet hast, sie zu einem guten Preis gekauft hast, finanziert hast und das vor allem zum allerersten Mal, der Aufwand ist wahrscheinlich höher, als du denkst. Und du solltest auch sehr viel mehr Zeit da investieren, als du denkst. Das musst du natürlich irgendwie parallel zu deinem Job auf die Kette kriegen. Aber, das habe ich auch schon gesagt in dieser Videoserie, ein paar Mal, glaube ich, der Stundenlohn ist unfassbar gut, wenn du überlegst, mit welcher Rendite dein Geld nachher ins Arbeiten geht, dass du das einmal initial investierst. Der Aufwand, und das ist das, glaube ich, wo die meisten Leute das größere Bedenken haben, eine Immobilie dann zu betreiben, der ist tatsächlich sehr, sehr gering. Was passiert denn, wenn du eine Immobilie also gekauft hast und dann vielleicht auch mal initial noch, vielleicht ist die auch leer und du musst direkt einen neuen Mieter reinholen, musst was renovieren und so, aber was passiert denn, wenn eine Immobilie mit einem guten Mietverhältnis ganz normal funktioniert. Da kann es sein, dass beim Mieter mal der Wasserhahn tropft. Das ist was, was du organisieren musst, dass du damit nichts zu tun hast. Es gibt Sanierungen an der Immobilie zu tun. Es gibt Eigentümerversammlungen, in denen Entscheidungen getroffen wird, was eben am Haus saniert wird. Das sind wiederkehrende Tätigkeiten, aber die kommen so selten vor. Eine Eigentümerversammlung ist einmal im Jahr. Du kannst dich vertreten lassen. Du kannst dir vorher also zu Hause kurz angucken, was da passieren soll. Kannst dich vertreten lassen und dann deine Stimme dazu mit abgeben. Bei Renovierungen, du kannst Renovierungen über die Ferne mit Handwerkern koordinieren. Das ist auch viel weniger Arbeit wahrscheinlich, als du denkst, wenn du nicht selber unbedingt hinfährst. Man muss natürlich gucken, dass das dann auch wirklich läuft und dir Fotos schicken lassen und so weiter. Also man muss es schon gut machen und smart machen, aber dann kann man das mit relativ wenig Aufwand machen. Und wie oft wird eine Wohnung renoviert? Also du wirst ja nicht fünfmal im Jahr die Wohnung renovieren, sondern wahrscheinlich beim Mieterwechsel wirst du etwas machen und nochmal, das dann wieder sehr, sehr gut investierte Zeit. Eine Mieteingangskontrolle einmal im Monat zu machen, zu gucken, ob das Geld da ist. Also auch das gibt man ja eine Mietverwaltung ab, wenn man möchte. Aber auch das ist logischerweise nicht viel Zeiteinsatz. Also der Aufwand, in das Thema reinzukommen, zu kaufen und dann auch vielleicht initial eine Immobilie irgendwie zu entwickeln, dafür zu sorgen, dass Mieten steigen, ein paar Maßnahmen umzusetzen, das ist wirklich Arbeit. Und wenn du dann aber die Immobilie im Betrieb hast, ist das viel weniger Arbeit. Wir waren auch wirklich überrascht bei den ersten 6 kleinen Wohnungen, die wir gekauft haben, wie wenig dann eigentlich zu tun ist, wenn die mal in einem eingeschwungenen Zustand sind. Also lass dich nicht davon verunsichern, sondern arbeite einmal sauber dran, dass das gut funktioniert, dass du eine Verwaltung hast. Und dann hast du im Betrieb mit der Immobilie, wenn du das nicht möchtest, auch so gut wie nichts mehr zu tun. Bedenken Nummer 4, ich bekomme kein Geld von der Bank. Das wäre ja sehr schade, wenn du kein Geld von der Bank bekommst für eine Immobilie, weil das haben wir hier auch schon oft erklärt. Es macht natürlich Sinn, eine Immobilie über die Bank zu finanzieren und wahrscheinlich hast du auch nicht das ganze Geld, um eine Immobilie einfach bar zu bezahlen. Viel mehr Leute, als sie denken, bekommen eine Finanzierung. Und mal ganz grob die Rahmenbedingungen. Sagen wir, du hast 2.500 Euro Nettoeinkommen, du hast einen unbefristeten Arbeitsvertrag, du hast eine positive Vermögensbilanz, also keine Schulden und du hast eine positive Haushaltsrechnung, also im Monat bleibt bei dir Geld übrig, statt dass du drauflegen musst und das immer weniger wird, dann bist du mal grundsätzlich finanzierbar. Bist du selbstständig, brauchst du 3 Jahresabschlüsse, sagen wir mal, aber auch das funktioniert und geht. Fang einfach an, kannst direkt zu Banken gehen, du kannst über einen Finanzierungsvermittler gehen und mach mal dein Unterlagenpaket fertig und bevor du die erste Immobilie kaufst, mach einfach nicht den Denkfehler, das klappt eh nicht. Geh nicht mit dem Mindset ran, ich kriege kein Geld, sondern stelle sicher, dass du eine Finanzierung bekommst und dann kannst du nämlich auch sehr gut agieren beim Immobilienankauf, weil du schon weißt, du bekommst eine Finanzierung. Du kannst einen Finanzierungsvermittler nutzen, immocation.de/Finanzierung. Wir arbeiten mit der Interhyp zusammen, das ist Deutschlands größter, die sich jetzt auch auf Kapitalanleger eben mit spezialisiert haben und wir selbst waren auch bei der ersten Wohnung tatsächlich bei der Interhyp damals, wo sie noch nicht so spezialisiert waren. Fang einfach mal an, dich darauf vorzubereiten, dass du auch wirklich Geld bekommst. Spannender wird das Thema dann, wenn es weiter skaliert und du jetzt sagst, okay, ich will jetzt über 1 Million in Summe Kaufpreise Immobilien kaufen und so, dann muss man sich ein bisschen überlegen, wie man dann wieder an Geld kommt, muss mit seinem Eigenkapital schon vorgehen, aber das ist jetzt nicht das Thema für dieses Video, sondern wenn du Immobilieneinsteiger bist, lass dich nicht davon abhalten und glaube nicht, auch wenn du kein fettes Vermögen hast und kein fettes Gehalt hast, glaube nicht, dass du nicht eine Immobilie finanzieren kannst. Geh nur vorsichtig dabei vor und überschulde dich nicht, sage ich gleich noch was dazu. Bedenken Nummer 5. Schulden sind schlecht. Und das ist ein Zahn, den ich unbedingt jedem, der das jetzt sieht und eben über den Immobilienkauf nachdenkt, den ich unbedingt jedem ziehen möchte. Ist aber ganz wichtig, dass man den auf die richtige Art und Weise zieht, glaube ich. Auch das, wenn ihr Immobilien kauft und dann mit Freunden, Bekannten redet oder selber vielleicht das Gefühl habt, oh Gott, jetzt mache ich hier 100, 200, 300.000 Euro Schulden, wie soll ich das jemals abbezahlen? Es gibt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Wenn ihr, das haben wir selber oft gemacht, eine Playstation, also ein paar Mal zumindest eine Playstation bei Mediamarkt mit einer 0% Finanzierung kauft, dann sind das schlechte Schulden. Das sind Konsumschulden, die sind schlecht. Ihr kauft etwas, was nachher auf jeden Fall schon mal viel weniger wert ist, wenn ihr es aus dem Laden tragt. Wahrscheinlich könnt ihr es nie mehr zum richtigen Preis verkaufen, wenn ihr euch einen Konsumentenkredit nehmt, davon in Urlaub fahrt. Das sind sehr, sehr schlechte Schulden, die ihr lange abarbeiten müsst. Da wirken alle Mechanismen gegen euch. Gute Schulden sind Schulden, denen ein Gegenwert gegenübersteht, der im Idealfall dann mit der Zeit auch noch im Wert zunimmt. Und das ist ja die Idee bei der Immobilie. Ihr macht gute Schulden. Warum? Weil der Immobilie, weil den Schulden definitiv ein Gegenwert gegenübersteht. Und das prüft ja auch die Bank. Die wertet es ja wirklich ein und sagt, okay, die Immobilie hat den Wert. Jetzt weiß man, dass Immobilien langfristig im Preis steigen mit der Inflation. Man weiß, dass Mieten mit der Inflation steigen. Ich sage gleich noch was zur Marktlage. Aber grundsätzlich steht den Schulden eben ein Gegenwert gegenüber. Und durch Inflation werden ja auch noch Schulden entwertet. Und deshalb sind Schulden, die einen Sachwert als Gegenwert haben, tatsächlich gute Schulden und sogar der Trick beim Vermögensaufbau. Habe ich hier auch erklärt schon in dieser Serie und haben wir an vielen Stellen erklärt, das Geheimnis des Kapitalismus ist der Hebeleffekt. Man leiht sich Geld von der Bank und bringt das Geld der Bank ans Arbeiten, wobei man selber nur einen kleinen Teil Eigenkapital drin hat. Das macht die Rendite von allen Erträgen, die da rauskommen, auf das eingesetzte Geld sehr groß. Deshalb, wenn du schlecht schläfst, weil du das Gefühl hast, du machst dir jetzt Schulden beim Immobilienkauf, dann geh Folgendes in deinem Kopf durch. Hast du die Immobilie für dich wirklich bewertet und das Gefühl, du kaufst dir zu einem okayen und guten Preis? Hast du verstanden, was für an diesem Markt für diese Immobilie bezahlt werden kann und hast du nicht mehr bezahlt als das? Hast du die Immobilie für dich sicher finanziert? Bedeutet, du hast die Kaufnebenkosten, gerade bei der ersten Immobilie, zahl die Kaufnebenkosten selbst aus Eigenkapital und hab noch ein bisschen Puffer übrig. Es ist keine gute Idee, wenn du 0 Euro auf dem Konto hast, eine Immobilie kaufen zu gehen. Dann musst du ein bisschen sparen, bis du die erste Immobilie wirklich kaufen kannst. Wenn du dann aber weißt, sie ist sicher finanziert, dann drittens, sei dir bewusst, du kannst diese Bankrate bedienen. Ich weiß noch ganz genau, die erste Wohnung, die wir gekauft haben, 2015, 256 Euro Bankrate war das jeden Monat. Wohnung hat 58.000 Euro gekostet. Ich habe mir damals noch gesagt, okay, was passiert, wenn ich jetzt gar keine Mieteinnahmen habe, über Monate, weil der Mieter sonst was macht und dann noch eine Sanierung fällig wird. Also ich hatte noch 10.000 Euro auf dem Konto und ich wusste, ich kann 256 Euro im Monat auf jeden Fall irgendwie bezahlen. Daran werde ich nicht kaputt gehen. Und dann kannst du dir, glaube ich, selber sagen, okay, ich werde immer in der Lage sein, diesen Kredit zu bedienen. Und logischerweise hast du dann Mieteinnahmen. Du kümmerst dich ja drum, wenn der Mieter nicht bezahlen sollte, dass die reinkommen. Und in aller Regel bezahlen ja auch Mieter. Und wir nehmen ja Mieter, wie schon erwähnt, mit guter Bonität. Und dann ist das eben auch kein Problem. Und so kommst du vielleicht weg von dem Mindset, Schulden machen ist schlecht und oh mein Gott, wie soll ich das jemals abbezahlen? Komme hin zu dem Mindset, ich habe hier gute Schulden, ich habe einen Gegenwert dem gegenüberstehen, das wächst, die Schulden werden durch die Mieteinnahmen auf Dauer weniger, durch die Inflation weiter entwertet und alle Mechanismen wirken jetzt plötzlich für mich und deshalb freue ich mich, dass ich diese Schulden gemacht habe. Aber wie gesagt, immer aufpassen, dass man es auf die richtige Art und Weise macht. Und dann Bedenken Nummer 6, Denkfehler Nummer 6. Die Lage am Immobilienmarkt ist zu schlecht. Ich kann jetzt nicht kaufen. Und das ist ganz witzig, weil ich ja das Buch gerade nochmal so durchgelesen habe, was wir 2015 geschrieben haben. Und ich weiß noch, damals beim Schreiben, und jetzt in der zweiten Auflage haben wir es auch angepasst auf die aktuellen Marktbedingungen, damals weiß ich noch beim Schreiben, wie das war. 2015 war der Blick auf den Immobilienmarkt, boah, das ist alles auf jeden Fall zu teuer. Die Zinsen waren da deutlich runtergegangen, die Immobilienpreise waren hochgegangen, das heißt, die Mietrenditen, zu denen ich einkaufen konnte, waren vergleichsweise schlecht im Vergleich zu damals von vor 3 Jahren und jeder hat gesagt, boah, das ist zu teuer, kannst nicht einsteigen. Das Spiel ging dann bis 2022 noch 7 weitere Jahre weiter, wo die Leute immer gesagt haben, der Immobilienmarkt ist zu teuer, ist überhitzt und man kann jetzt nicht kaufen. 2022 sind dann die Zinsen deutlich gestiegen, ausgelöst durch die Inflation, hat sich das ganze Spiel gedreht. Plötzlich sind die Immobilienpreise langsam, das geht nicht so schnell wie an der Börse, das an einem Tag passiert, sondern das dann über einen Zeitraum von bis jetzt Mitte 2024 die Immobilienpreise runtergekommen sind und die höheren Zinsen wiedergespiegelt haben. Wenn man jetzt rückschaut über die letzten Jahre, dann gab es ein paar Punkte, wo es wahrscheinlich am cleversten war, irgendwie Immobilien zu kaufen. Also rein rechnerisch. Ich glaube, da war 2019 irgendwo ein ganz guter Punkt, weil die Zinsen wirklich sehr weit unten waren. Kaufpreise nur nicht so hoch wie 2021. Da konnte man also im Verhältnis mit relativ guten Zinsen einkaufen. unser Gefühl ist, und wir haben so viele Immobilien in den letzten Monaten gekauft wie noch nie, dass jetzt gerade ein sehr, sehr günstiger Zeitpunkt ist, weil die Zinsen so ein Tick ja auch schon wieder runtergekommen sind bei 3, bisschen was und gleichzeitig die Kaufpreise aber jetzt wirklich runtergekommen sind im Verhältnis von vor 2 Jahren. Deshalb kann man zu deutlich besseren Mietrenditen einkaufen, hat schon günstigere Zinsen, ist vielleicht auch ein ganz gutes Zeitfenster. Aber jetzt kommt der eigentliche Punkt. Mach dich frei davon. Leg dein Mindset langfristig an. Spiel das Long Game mit Immobilien. Es geht nicht darum, dass der Immobilienmarkt in einem besonders schlechten oder guten Zustand gerade ist, sondern wenn du langfristig Buy and Hold Immobilien kaufst, dann machst du natürlich eine Sache, du schreibst dir die Zinsen fest. Das heißt, du kaufst jetzt eine Immobilie, schreibst dir die Zinsen mit der Bank für 10, 20 Jahre fest. Dann weißt du über die nächsten 10, 20 Jahre, dass du Mieteinnahmen hast und dass du Bankrate hast. Und die kennst du zum Kauf. Und dann kannst du mit einer normalen Mietsteigerung, zum Beispiel steigt die Miete mit der Inflation, ausrechnen, wie über die Zeit die Mieteinnahmen der Bankrate davonlaufen. Und dann stehst du auf der richtigen Seite der Gleichung, die Mechanismen wirken für dich und es geht überhaupt nicht um Market Timing. Es geht nicht darum, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu treffen. Wenn du vielleicht auch vorhast, 2, 3, 4, 5 Wohnungen über die Zeit zu kaufen, ja, dann kauf jedes Jahr eine, wunderbar, guck, dass die sich rechnet. Guck, dass du relativ schnell in dem Fenster bist, wo die sich von selbst abzahlt und dann ändert sich an deiner Kalkulation nichts mehr. Spekuliere nicht mit der Wertsteigerung. Hast du jetzt vor, eine Immobilie zu handeln, ist das natürlich was anderes. Also willst du eine Immobilie kaufen und in einem Jahr wieder verkaufen, dann hängst du sehr wohl daran, ob die Immobilienpreise mal kurzfristig gerade ein bisschen hoch oder runter gegangen sind. Aber wir reden ja hier von einer funktionierenden, langfristig gedachten Altersvorsorge. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen zweiten Teil des Bedenkens, die Lage am Immobilienmarkt etwas langfristiger gesprochen. Wird der Wohnraum in Deutschland gebraucht? Und ja, er wird gebraucht und Deutschland wächst und in Deutschland wird es immer mehr Menschen geben über die nächsten Jahre. Bundesregierung selbst hat die Prognosen deutlich nach oben korrigiert. Man denkt immer wieder, Deutschland schrumpft, weil wenn man sich nur Geburten und Sterbefälle anschaut, dann wäre das auch so. Aber es gibt eine Menge Zuzug, der ist auch gewünscht, habe ich auch schon in dieser Serie hier erzählt. Also es ist eine Lage, an der Deutschland immer mehr wächst und der Wohnraum extrem knapp ist. Und deshalb ist die Lage am Immobilienmarkt, um zu investieren, um Wohnraum zu besitzen, eine sehr, sehr gute, auch über viele Jahre gesprochen. Aber klar, du musst daran glauben, dass Deutschland ein Standort ist, in dem in 30 Jahren Menschen leben wollen. Und du musst natürlich in Lagen kaufen innerhalb von Deutschland, wo diese Menschen dann auch leben wollen. Aber ein wichtigster Punkt zu diesem Bedenken ist, weil das so viele Leute tun, sie warten und warten und warten und machen sich Gedanken, ob das jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt. Nichts tun ist garantiert die teuerste und schlechteste Alternative für den Vermögensaufbau. Warte nicht mit dem Immobilienkauf, sondern kaufe Immobilien und warte. Also das waren jetzt 6 Denkfehler und Bedenken. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr auch in diesen Denkmustern vielleicht drin seid. Und nochmal ist mir auch wichtig zu sagen für dieses Video, es geht nicht darum zu sagen, dass es alles einfach und hat keine Risiken. Es ist nur schade, weil wegen dieser Denkfehler so viele Leute sich vor dem Thema scheuen, Immobilien zu kaufen und nachher am Ende mit irgendwie halbgaren, wenig Renditen, wenig Geld ans Sparen bringen und in 20, 30 Jahren dann einfach ein großes Problem haben. Also schiebt diese Bedenken zur Seite, geht im richtigen Mindset dran und vor allem schaut euch dann das nächste Video von der Serie, also DIYR, bei uns die Serie Nummer 4, an. Da reden wir über die 3 großen Risiken und wie du die managst, dass dein Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Bis zum nächsten Video. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.